Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Von Hochglanz, Landlust und Provinzidylle sind die Romane der österreichischen Künstlerin und Schriftstellerin Helena Adler denkbar weit entfernt. Fretten heißt ihr neues Buch und was damit alles gemeint sein kann, darüber sprechen wir gleich. Brutal und beengend ist das Landleben, von dem die österreichische Schriftstellerin und Künstlerin Helena Adler schon in ihrem Roman Die Infantin trägt den Scheitel links erzählt hat. Das Buch stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Jetzt geht's weiter mit dieser sprachmächtigen Soada. Fretten heißt das neue Buch von Helena Adler. Es ist ihr drittes und ich freue mich, jetzt mit ihr in Salzburg verbunden zu sein. Hallo, guten Morgen, Frau Adler.
Guten Morgen, die Freude ist auf meiner Seite.
Schön. Wer die Infantin gelesen hat, der hatte vielleicht gehofft, dass die Heldin den Schrecken der Provinz entkommen kann. Warum hat sie es nicht geschafft?
Ja, dem Schrecken der Provinz oder dem Leben an sich entkommt niemand. Ich glaube, niemand wird uns retten.
War das denn Ihnen gleich klar, dass es weitergehen wird mit der Ich-Erzählerin, dass das so eine Art Fortsetzung wird oder sehen Sie es gar nicht als Fortsetzung, den neuen Roman?
Eigentlich überhaupt nicht. Für mich sind es doch zwei sehr selbstständige Dinge, auch wenn die gemeinsame Schnittmenge da jetzt, was den Beginn des Romans betrifft, nicht zu leugnen ist. Es geht ja auch anfangs wieder um die Kindheit. Ich glaube, da war es mir einfach wichtig, ein Bild zu zeichnen, also eine Grundierung, mehr so ein Gefühl, diese weiche Welt, diese harte Welt, die ich da eingangs beschreibe, und einfach auch diese Ambivalenz darzustellen. Ich weiß bis heute nicht, war meine Kindheit schlecht, war sie gut? Sie war unumstritten beides und das war vielleicht mein Anliegen, das zunächst darzustellen und dann geht es ja doch in eine, auch sprachlich, wieder in eine andere Richtung.
Ja, zur Sprache, da sollten wir vielleicht erstmal über den Titel sprechen. Es ist im Umschlag erklärt, aber Sie können das sicher sehr viel besser. Was bedeutet denn Fretten überhaupt?
Fretten bedeutet so etwas wie sich wund reiben, mühevoll abplagen. Und ich denke, das passt ganz gut zu dieser unserer Zeit mit den gegebenen Umständen und auch gut zu meinem Leben. Und ja, deshalb habe ich den Titel gewählt, weil auch mein Leben die letzten Jahre mit viel Mühsal, Plackerei verbunden war, wo man dann sagt, ah, da frette ich mich wieder drüber, da handle ich mich über den Abgrund. Und so geht es halt dann dahin, so ist das Leben.
Das tun aber ja auch alle Figuren eigentlich in ihrem Buch. Da sind ja wirklich richtig schlimme Szenen drin, wo es einem kalt den Rücken runterläuft, die brutalst dazugeht. Ich denke da zum Beispiel der Admiral, das ist so ein Junge, der von seinem Vater fürchterlich gequält und halb totgeschlagen wird. Die Sprache hat auch eine gewisse Brutalität. Es wird viel gelästert und geschimpft. Woher kommt denn dieses Böse oder die Gewalt in den Gehirnen der Leute?
In den Gehirnen der Leute oder in mir auch natürlich.
Ja, in Ihrem Gehirn halt wahrscheinlich auch.
Genau, ja, ich glaube, das sind einfach die Traumata, die da weitergegeben werden. Es waren ja die Großväter, Urgroßväter der meisten noch im Krieg und da gibt es einfach viel zu viel noch, das nicht verarbeitet wird, ist und das gibt sich, denke ich, schon an die nächste Generation weiter.
Da gibt es ja auch diese Theorie von diesen transgenerationellen Traumata, die sich da übertragen. Mhm. Das ist Interessante ist aber, dass ja eben so viel geschimpft und gelästert wird, aber zugleich wird gar nicht richtig miteinander gesprochen. Das ist ja dann vor dem Hintergrund auch gar kein Widerspruch, nicht?
Nein, überhaupt nicht. Das ist die Sprachlosigkeit, die sich daraus ergibt, dass man eben auch gerade diese Traumata mit sich trägt und nicht verarbeitet hat.
Und Sie finden ja wirklich eine großartige Sprache dafür. Das hat ja sowas Übersprudelndes und extrem Genaues zugleich. Sie drehen die Sprache so hin und her oder gehen ja auf den Grund. Woher kommt denn diese Lust an der Spracherkundung bei Ihnen?
Ich glaube, das ist etwas, das mir schon mit der Muttermilch mitgegeben wurde. Auch meine Mutter war eine Königin im Schimpfen, mein Vater ebenfalls. Und das macht dann eine wahnsinnige Lust, auch daran zu feilen. Und ich sage oft, im Schimpfen und Wüten bin ich, glaube ich, am besten. Und darin liegt ja auch eine besondere Kraft.
Aber bei Ihnen wird das ja natürlich eine Kunstsprache, also es ist ja kein irgendwie plumpes vor sich hingeschimpfe in Ihren Texten, sondern das macht ja auch Spaß, das zu lesen, das ist sehr humorvoll und ich hatte auch gleich Elfriede Jelinek im Ohr, ein bisschen was von Clemens Setz, der ja auch diese Abgründigkeit und diese Brutalität im Untergrund hat. Wie stehen Sie denn zu diesen großen Kollegen?
Ja, also die Elfriede Jelinek ist ein Großkaliber für mich natürlich und ich verehre sie sehr. Und ja, der Kollege Setz ist natürlich auch fantastisch in seiner Sprache.
Und diese kritische Sprachbehandlung oder sehr spezielle, die ist ja auch sehr österreichisch. Schon Hoffmannsthal zerfielen ja die Worte wie Pilze im Mund. Sehen Sie sich da auch so ein bisschen in dieser Tradition?
Das kann ich wahrscheinlich am wenigsten beantworten. In dieser Tradition, ja, ich weiß nicht. Also mir ist es wichtig, ich finde gerade in der österreichischen Sprache, und das ist es, glaube ich, auch, was viele Deutsche an uns schätzen, hoffe ich, gibt es so wahnsinnig viel witzige, abgründige, treffende Begriffe. Und ich möchte gern, dass auch diese Dinge erhalten bleiben. Also Fretten, das ist ja auch ein Begriff, der ist vielleicht in Salzburg den einigen noch geläufig, vielleicht im bayerischen Raum, aber wenn es darüber hinausgeht, kennt man diesen Begriff schon nicht mehr. Aber wenn man ihn kennenlernt, dann gibt es doch viele Leute, die sagen, ah ja, genau, das trifft eigentlich ziemlich gut zu.
Und das Österreichische ist ja auch viel ironischer als das Deutsche, allein die ganzen Doppelnegationen zum Beispiel. Ist da schon einem, wie Sie ja auch gesagt haben, mit der Muttermilch wahrscheinlich die Ironie mit eingeträufelt, sobald man Österreichisch spricht, oder?
Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, da ist durchaus ein Funken Wahrheit dran, ja.
Ich dachte auch immer, man muss eigentlich Ihren Text laut lesen, weil der sowas unglaublich Musikalisches und Rhythmisches hat. Machen Sie das auch beim Schreiben? Lesen Sie sich das vor oder irgendwem aus Ihrer Familie?
Ja, das freut mich, dass Sie das sagen. Genauso ist es, aber ich lese es meistens nicht laut, sondern ich habe meine eigene Stimme im Kopf und habe dadurch auch dieses Rhythmusgefühl. Bei mir ist die Sprache vor allem Gefühl und Rhythmus und vorlesen tue ich es dann, wenn es halbwegs fertig ist, oftmals erstmals meinem Ehemann oder meiner Mutter. Und es ist dann tatsächlich so, wenn ich die Begriffe fix in meinem Kopf habe oder dieses Satzgefüge, den Rhythmus, dann bin ich da relativ unnachgiebig, was eine Veränderung betrifft. Mein Lektor hat zum Beispiel relativ am Ende vom Lektorat eine Korrektur vorgenommen und hat gesagt, das heißt nicht der Kajal, sondern das Kajal.
Das hätte ich jetzt,
glaube ich, auch nicht gewusst. Und da bin ich sehr zornig geworden. Genau. Und habe gesagt, das kann nicht sein. Er hat das dann untermauert, hat einen Screenshot oder E-Mail geschickt mit einem Duden-Auszug. Und er hatte natürlich tatsächlich recht. Und ich habe gesagt, dann muss man das anders abändern, weil das geht für mich einfach nicht. Ich habe gesagt, da muss man die deutsche Sprache verändern, aber sicher nicht meine. Weil das so fix in meinem Kopf drinnen ist.
Also sind Sie offenbar sehr beharrlich. Sie haben sich ja auch offenbar durchgesetzt, was die Umschlaggestaltung betrifft. Das gelingt ja auch nicht jedem Autor, jeder Autorin. Auch beim letzten Mal, da war schon ein von Ihnen gestaltetes Foto Ihrer Mutter drauf. Und diesmal, was ist das für ein Motiv? Ich kann es gar nicht gut beschreiben. Ein Affe in einem ornamentalen Rahmen.
Richtig, also ich gestalte das gern selbst. Eine liebe Freundin hat mir dabei geholfen und es ist eine Mandrillmaske, die mein Sohn trägt und ein kaputter Rahmen, bei dem das Glas fehlt und genau, das haben wir dann so umgesetzt.
Da kommt dann Ihre Befähigung als bildende Künstlerin dann doch auch wieder rein, denn Sie haben ja Malerei studiert.
Richtig, genau, in Salzburg am Mozarteum und ja, das fließt unweigerlich ineinander, diese beiden Sparten.
Sie leben ja selbst in der Nähe von Salzburg, also auch in der Provinz. Und Sie haben auch gesagt, Sie lesen es Ihrer Mutter vor, Ihre Texte. Was sagen die denn so, auch Ihre Nachbarn, was Sie über die Provinz und über die Familie, in der man ja bekanntlich laut Doderer umkommt, so schreiben?
Ja, was die Nachbarn und die Leute im Dorf so sagen, das weiß ich nicht, weil das traut sich ja niemand zu sagen. Also zumindest nicht, also nicht alle, aber es gibt dann schon auch Leute, die das nicht begrüßen. Also da ist alles dabei und meine Mutter, glaube ich, ist schon eher stolz. Also es ist dann eher so, dass wir gemeinsam darüber lachen können.
Und das kann man auch, in Ihrem Roman kommt man zum Lachen, auch wenn es zum Teil wirklich gruselig ist. Helena Adler, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, ich bedanke mich.
Danke, alles Gute. Und der neue Roman von Helena Adler ist unter dem Titel Fretten beim Salzburger Jung und Jung Verlag erschienen. Ein Film hat den spanischen Schriftsteller Andrés Barba zu seinem neuen Roman inspiriert. Es war der für den Oscar nominierte Dokumentarfilm The Children of Leningradsky, der von obdachlosen Kindern berichtet, die in einer U-Bahn-Station in Moskau leben. Das hat den 47-jährigen Autor so sehr berührt, dass er Republica Luminosa schrieb. Dieses Buch gilt als sein wichtigstes Werk und es ist schon in 21 Sprachen übersetzt worden. Heute erscheint die deutsche Fassung und Tobias Wenzel hat die Leuchtende Republik gelesen und mit Andrés Barba darüber gesprochen.
Don Juan Lefon, de Helefe es Heslefestas Haslefas Tuhulefu.
Wo er gerade sei, frage ich Andrés Barba auf Spanisch, allerdings verschlüsselt durch die Hühnersprache, eine bei Kindern beliebte Geheimsprache. Denn auch in seinem Roman Die Leuchtende Republik sprechen Kinder ihre eigene Sprache.
Perdona, no te entiendo.
Tut mir leid, ich verstehe Sie nicht.
Der spanische Autor ist aus Posadas zugeschaltet, einer Grenzstadt im Norden Argentiniens. Die Stadt, die ein mächtiger Fluss von Paraguay trennt, hat Barba zur Topographie seines Romans inspiriert. Mitte der 90er Jahre in der fiktiven Stadt San Cristóbal. 32 obdachlose Kinder, die sich ihre eigene Sprache erfunden haben und von denen niemand weiß, woher sie kommen, verwüsten einen Supermarkt und töten Kunden.
Muchos de los niños se quedan agrupados en la puerta.
Viele der Kinder sammeln sich am Eingang, andere fangen zu weinen an und manche bücken sich und betrachten aus einigen Metern Abstand ihre Opfer, wie betäubt von dem, was sie da gerade getan haben. Überraschend ist die Dauer des Überfalls, die Plumpheit und was sich simultan für unterschiedliche Dinge abspielen. Fast 10 Minuten lang kommen Leute herein, gehen hinaus und wieder hinein, als würde nichts geschehen. Eine Frau nutzt die Gelegenheit und lässt etwas mitgehen, was wie ein Haarfärbemittel aussieht, während auf der anderen Seite des Regals ein 10-jähriges Mädchen einem Erwachsenen gerade ein Messer in den Bauch rammt.
15 Jahre später versucht der Ich-Erzähler des Romans, ein Sozialarbeiter der Stadt, zu rekonstruieren, wie das traumatische Ereignis im Supermarkt bald eine regelrechte Jagd auf die Kinder auslöste. Barba versteht sich als ein philosophischer Schriftsteller. Am Anfang jedes seiner Bücher steht eine philosophische Frage, der er dann beim Schreiben nachgeht.
Dieser Roman, Die Leuchtende Republik, hat mit einem Konzept des Philosophen Jürgen Habermas zu tun, mit seiner Konsenstheorie der Wahrheit. Wahrheit konstituiert sich demnach durch einen demokratischen Prozess, dadurch, worauf sich eine Gemeinschaft einigen kann. Diese Idee fand ich sehr faszinierend. Was ist hier passiert? Diese Frage, hat der Philosoph Karl Jaspers gesagt, lässt sich nicht von einem einzelnen Menschen beantworten, sondern nur im Kollektiv.
Das Kollektiv bilden in diesem spannenden, atmosphärisch dicht erzählten und klugen Roman die Erwachsenen, die Angst vor den anarchischen Kindern haben. Einige Stadtkinder fühlen sich dagegen von den obdachlosen Kindern angezogen, glauben auf geradezu magische Weise, Kontakt zu ihnen aufnehmen zu können.
Sobald wir den Raum verließen, sobald sie allein im Garten blieben, zwischen den Schulstunden oder in ihren Zimmern, gingen sie mit stockendem Herzen auf die Knie und legten das Ohr an den Boden, wetteiferten darum, wer als erster die Kinder hörte.
Bald verschwinden einige der Stadtkinder. Die Vermutung, sie haben sich den anarchischen Kindern angeschlossen. Die Erwachsenen, vom Bürgermeister über Eltern der verschwundenen Kinder bis zum Erzähler, radikalisieren sich, verdrängen, dass die obdachlosen Kinder eben nur Kinder sind. Sie machen sie zu ihren Feinden. Eines wird sogar gefoltert. Am Ende des Romans erscheinen nicht die 32 obdachlosen Kinder als Bedrohung, sondern die enthemmten Erwachsenen.
Lo que es verdaderamente interesante es cómo, como sociedad y como individuos,
wirklich interessant ist die Frage, wie suchen wir als Gesellschaft und Individuen mit einem Mal einen Vorwand, um zu legitimieren, dass wir etwas tun, von dem wir wissen, dass es schrecklich ist. Das Wesen der Kinder ist also weniger interessant als die Art und Weise, in der die Gesellschaft sich selbst verändert, um diese Kinder vernichten zu können.
Die obdachlosen Kinder sterben auf tragische Weise. Zuvor aber entdecken die Erwachsenen ihr unterirdisches Reich in der Kanalisation, das die Kinder mit derart vielen Spiegel- und Glasscherben ausstaffiert haben, dass es wie ein glitzernder Staat im Staate erscheint. Andrés Barba ist mit »Die leuchtende Republik« ein grandioser Roman geglückt, eine sprachmächtige Geschichte, die nicht von dieser Welt zu sein scheint und doch von uns allen erzählt. Ein Buch über vermeintlich unzivilisierte Kinder, die in Wirklichkeit vor allem schutzbedürftig und so kreativ sind, dass sie sich eine eigene Sprache erfunden haben. Am Ende des Interviews versteht Andrés Barba schon ein wenig das Prinzip der geheimen Hühnersprache.
Sie haben vielen Dank oder so gesagt. Nicht zu danken. War mir ein Vergnügen.
Andrés Barba, und heute ist die deutsche Ausgabe seines preisgekrönten Romans »Die leuchtende Republik« erschienen. Aus dem Spanischen übersetzt hat das Buch Susanne Lange, und erschienen ist es beim Luchterhand Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es ist ein üppig dekoriertes Langboot von der Südseeinsel Louvre, das zum Symbol geworden ist für die Brutalität des Kolonialismus. Seit letzten Herbst ist es im Berliner Humboldt-Forum zu sehen und jetzt auch nochmal auf andere Weise zu betrachten in einem Gedichtzyklus von Volker Braun. Louvre-Passion heißt dieser Band, und Katharina Döbler hat ihn schon gelesen. Wie nähert sich denn Volker Braun diesem Boot, diesem historischen Gegenstand?
Er nähert sich lyrisch und auf der wirklich sehr bekannten Volker Braun-Art dialektisch. Also es gibt mehrere Stimmen, es gibt Rede und Gegenrede. Es gibt Material von den wilhelminischen Soldaten, die da gehaust haben im Bismarck-Archipel in der deutschen Südsee, die da noch nicht mal Kolonie war. Also das waren damals wirklich nur Landnamen von Unternehmen, ne, von der Herrnsheim-Kompanie. Und diese Stimme nimmt er einerseits, und dann hat er aber auch sehr, sehr viele Zitate aus dem Hallraum der deutschen Geistesgeschichte. Also da gibt es sogar einen Choral von Albrecht von Preußen. Es gibt auch einen Text von Diderot, den er da einstreut. Also ein bisschen anverwandt, ne? Aber das hat er früher auch immer gemacht. Also sowas, ja, immer Rede, Gegenrede, so was Kollagiertes, Fragmentiertes. Und natürlich dann auch seine eigenen Dichtungen, in der mehr oder weniger versucht, die Stimmen der Einheimischen, der Betroffenen von dort aufzunehmen.
Ist das eigentlich ein idealer Stoff für ihn, oder? Denn er gilt ja so ein bisschen als sehr große Zeitzeuge unter den deutschen Lyrikern.
Ja, das passt natürlich sehr, sehr gut zu ihm, das aufzugreifen. Also ich nehme mal auch an, dass als dieses Buch rauskam und das Louvre-Boot ausgestellt wurde, also das Buch von Götz Ali über die Herkunft und diese grausame Geschichte dieses Boots, dass er dann auch wirklich gleich Feuer gefangen hat und sich damit in der Weise auseinandergesetzt hat, mit der er das auch früher gemacht hat, mit dem Mauerfall, ne? Mit der Mauer und dann auch mit dem Mauerfall, also mit dem, sagen wir, mit der Positionierung der eigenen Positionierung innerhalb der Zeitgeschichte. Und so positioniert er sich mit dem Buch auch zur Kolonialgeschichte. Und das ist ja was, was im Moment total ansteht.
Wie ist denn das aufgebaut? Sind das einzelne Texte und dazwischen irgendwelche Bilder? Denn ich habe was gesehen, dass da auch Collagen drin sind, und es ist Englisch-Deutsch. Wie ist das ganze Buch so gemacht?
Ja, das ist richtig kollagiert, kann man sagen. Und es gibt diese Collagen immer zwischendrin, wo man so Fotos hat von Einheimischen aus der Südsee. Also diese Insulaner sind dann da abgebildet, und dazwischen auch Bilder von Booten. Also das ist sehr schön gemacht und auch farbig. Und dann hat man verschiedene Kapitelüberschriften, und da gibt es dann auch Exkurse über die Ethnologie. Und es gibt auch ganz, ganz interessant, zum Beispiel ein Exkurs, der heißt Messingkauf. Und da springt das Ganze nochmal in eine völlig andere Richtung. Und dann gibt es eben 16 wirklich Gedichte. und dazwischen immer diese eingestreuten Zitate. Also das Ganze ist wirklich wie so ein, ja, wie so ein Mosaik, so ein historisches Mosaik.
Sie haben ja selbst einen tollen Roman geschrieben, der sich mit dem deutschen Kolonialismus beschäftigt. Sie sind also richtig drin in dieser Materie. Gab es denn dann da jetzt was beim Lesen, wo Sie dachten, das kann man so eigentlich vielleicht doch nicht machen? Oder auch was, was Sie besonders gelungen fanden?
Ja, besonders gelungen fand ich wirklich dieses, wie diese Gedichte den Sound, diesen preußischen Militärjargon so rausstellen. Ne? Dann wird es so, boah, das ist sehr, sehr eindrücklich. Was ich problematisch finde, und das ist einfach auch nicht aufzulösen, Problem, wenn Stimmen wirklich aus mündlichen Kulturen und noch dazu kolonisierten Kulturen, wie es die ozeanische ja ist, also oder die vielen ozeanischen sind, wenn die in der Sprache der einstigen Kolonisten verschriftlicht werden. Und das ist natürlich immer eine Projektion. Also in meinem eigenen Roman habe ich das vermieden, weil ich dachte, dass das eine koloniale Anmaßung ist, sowas zu machen. Aber Volker Braun macht das. Und er macht das natürlich auch in seiner üblichen dialektischen Weise. Da werden die Täter entlarvt, ja. Aber die Überlebenden sind und bleiben natürlich Fiktion. Also was sie denken und was sie sagen. Es gibt sehr, sehr wenige Zeugnisse und schriftlich schon gar nicht. Ne? Und das ist natürlich auch immer eine Projektion von uns aus auf die Geschichte. Andererseits ist die Frage, wie sonst sollen wir uns dieser Geschichte nähern? Ne?
Also bietet doch der Band offenbar auch ganz guten Diskussionsstoff. Vielleicht nicht ganz so wie Götz Alis Buch, das Sie schon erwähnt haben, aber ist es ein Band, der nochmal einen neuen Aspekt auf die ganze Debatte wirft?
Ja, also was mich wirklich dann auch sehr beschäftigt hat und immer noch beschäftigt, ist, dass Volker Braun ja nicht in dieser Täter-Opfer-Dichotomie bleibt. Das hat er sowieso noch nie gemacht. Ne? Also das ist ja jemand, der immer auch aus der einzelnen Perspektive rausdenkt oder versucht, das zusammenzubringen. Und dann gibt es eben diesen Exkurs, den ich vorhin schon erwähnt habe, Messingkauf. Und da geht es um Benin, also die berühmten Benin-Bronzen. Und dann erzählt er eben, dass dieses Kupfer, was dafür nötig war, das kam über die Fugger dorthin. Und das war sozusagen ein Handelsgut. Und dieses Benin war ja auch ein Sklavenhändlerstaat. Also die haben ja irgendwie ihre Nachbarn, gefangen genommene Nachbarn, dann auch verkauft. Also das waren auch Täter, ja, wenn man das in dieser Dichotomie fassen will. Und dass er das dann nochmal mit reinbringt in so einem großen, weltumspannenden Blick. Also das fand ich richtig toll. Und da kriegt man nochmal einen anderen Dreh mit dem Blick auf die Kolonialgeschichte.
Katharina Döbler über den neuen Gedichtzyklus von Volker Braun, Louvre-Passion, erschienen in einer zweisprachigen Ausgabe, Deutsch-Englisch, übersetzt ins Englische hat die Lyrikerin Ann Cotton, und erschienen ist das Buch beim Leipziger Verlag Faber und Faber.
Straßenkritik.
Ich bin Larissa Reinhardt, wohne hier in Berlin in Moabit und arbeite für das DRK in Brandenburg. Ich lese Das achte Leben von Nino Hratischvili. Über 1200 Seiten und auch inhaltlich sehr umfangreich. Ein Familienepos über verschiedene, vor allem Frauen, aber nicht nur aus Georgien, Anfang des 20. Jahrhunderts bis mehr oder weniger gerade. Es spielt vor allem in Georgien, aber es gibt auch Ausflüge nach London und kurz Tschechien auch und jetzt Berlin. Es geht um die soziopolitischen Gegebenheiten in Georgien nach der Russischen Revolution bis jetzt und unter anderem auch über Exil. Ich finde faszinierend die sehr detaillierte Beschreibung der Charaktere, der verschiedenen, sehr unterschiedlichen Frauen und ihrer Lebenswege. Es ist absolut empfehlenswert.
In Berlin liest Larissa Reinhardt den Roman Das achte Leben von Nino Hratischvili. Als Taschenbuch ist es bei Ullstein erschienen. 1280 Seiten, kosten 19,99 Euro. Mike Altweger, Buchhändler bei Hansen und Kröger in Wien, ist sowas wie ein passionierter Buchbotschafter. Er empfiehlt Lieblingsbücher in allen möglichen Formen, per Video, bei Veranstaltungen und bei uns. Und ich freue mich, dass wir uns heute mal wieder sprechen. Hallo, herzlich willkommen, Herr Altweger.
Ja, hallo.
Bei Ihnen, ich habe extra noch mal geguckt, was Sie so alles treiben, um Bücher an den Mann und die Frau zu bringen. Da gibt es sogar ein Lieblingsbuch-Abo. Wie kommen Sie denn auf solche Ideen?
Ja, also zum einen überlegen wir im Team ganz, ganz viel an neuen, innovativen Ideen, mit denen wir Menschen zum Lesen bringen können. Und irgendwann kam eine Kollegin mehr oder weniger auf die Idee und sagte, wollen wir das nicht mal probieren? Man kann doch so viel abonnieren in dieser Welt. Warum soll man nicht auch ein Buch, was wir alle gut finden, einmal im Monat zugeschickt bekommen? Und das haben wir ausprobiert und siehe da, das läuft, ja.
Und ist da jetzt im aktuellen Abo auch einer der 3 Tipps, die Sie bei uns ausgesucht haben?
Genau, im nächsten Monat wird eins der Bücher sozusagen unser Abo-Titel sein.
Welches?
Ich verrate es nicht.
Nee, ach Mensch.
Dann ist ja für die, die das vielleicht jetzt hören und es abonniert haben, die Spannung weg.
Ach so, die kriegen das auch noch als Überraschungspaket.
Die kriegen das als Überraschung, die wissen gar nicht, was auf sie zukommt. Die lassen sich jeden Monat auf eine Wundertüte ein, auf eine literarische Wundertüte, genau.
Tolle Idee. Das sind aber offenbar auch die Bücher, die Sie ausgesucht haben. Fangen wir mal an mit einem Krimi aus Köln, Frau Faust von Antje Zimmermann. Was gefällt Ihnen daran so gut?
Also mir gefällt vor allen Dingen die Frauenfigur, die Ermittlerin Katha Sissmann so gut. Die ist außergewöhnlich, fast so außergewöhnlich, dass ich sagen will, dass sie einzigartig ist in der deutschen Kriminalliteratur. Ich finde, Frauenfiguren, Ermittlerinnenfiguren kommen oft, egal ob jetzt in der Literatur oder auch im Fernsehen, so ein bisschen schräg rüber. Also sie haben oft eine Macke, sind Autistin, hatten eine schwere Kindheit, werden in der Ehe schlecht behandelt. Und Katha Sissmann, die ist Amateurboxerin, auch das ist ein spannendes Element. Die ist aber vor allen Dingen in erster Linie Polizistin aus Leidenschaft. Und die soll nun in einem Fall ermitteln. Da wird eine berühmte deutsche Autorin umgebracht, Clarissa Mohr. Und eigentlich ist sie befangen, denn sie kannte die Ermordete nicht nur, sondern sie hasst sie abgrundtief. Und das ist der eine Handlungsstrang. Und der zweite Handlungsstrang ist der Anschlag auf einen Journalisten, der dann ins Koma fällt. Und am Anfang scheinen beide Fälle natürlich nicht im Zusammenhang zu stehen, aber es wird schnell klar, dass wir vom selben Täter reden. Und das Buch war für mich ein absoluter Page-Turner. Das war ein Buch, das ich nur verschlungen habe. Ich konnte es gar nicht mehr aus der Hand legen. Und es lag an dieser Ermittlerin, an Katha Sissmann. Die ist tough, ohne eine Macke zu haben. Die geht ihren Weg. Die hat keine Profilneurose. Und was mich wirklich überzeugt hat, war, dass die Autorin gekonnt die Lebensgeschichte dieser Heldin mit so einem kleinen zeitgeschichtlichen Exkurs noch verbunden hat. Und vielleicht muss man noch eine Anekdote erzählen. Ich habe eine Figur wirklich, und das sollte man bei einem guten Krimi bis zum Schluss ausgeschlossen, und ich habe festgestellt, man sollte niemals nie sagen.
Also Antje Zimmermanns Frau Faust, da liest Mike Altweger die Nacht durch. Wie ist das mit Jahre mit Martha von Martin Kordisch? Das ist eine Liebesgeschichte, habe ich gesehen, aber offenbar auch noch ein bisschen mehr.
Es ist viel, viel mehr. Und ich muss zuallererst mal sagen, ich bin in dieses Buch verliebt. Also das hat es geschafft. Die Thematik ist außergewöhnlich. Wir lernen einen 15-jährigen Jungen kennen, der heißt Celko, hat ex-jugoslawische Vorfahrenwurzeln. Alle nennen ihn Jimmy, wahrscheinlich auch, weil der Name so unaussprechbar klingt. Und der lebt mit seinen Eltern und seinen 2 Geschwistern in einer 2-Zimmer-Wohnung in Ludwigshafen. Der ist so ein ganz normaler Teenager, der mag Michael Jackson, der spielt Fußball, der ist ein bisschen stur, pubertätsbedingt. Und doch möchte er unbedingt dieser Lebenswelt, in der er da lebt, entfliehen. Deswegen ist er auch anpassungsbereit. Die zweite wichtige Figur ist Martha, aber wir kommen zuerst noch zu der Situation, wie er Martha kennenlernt. Das ist durch seine Mutter, die putzt nämlich bei einer Professorin in Heidelberg, und das ist eben jene Martha. Und bei Martha ist alles so, wie Celko sich das wünscht. Sie hat Bücher, sie besitzt Bildung, sie ist unabhängig, sie ist frei. Und diese Frau eröffnet ihm eine völlig neue Welt. Sie geht mit ihm das erste Mal ins Theater, sie macht ihn zu etwas Besonderem, und der Junge wächst durch Martha. Er wird vielleicht sogar durch sie erwachsen. Und dabei ist das Ganze am Anfang alles andere als anrüchig. Es kommt zwar mal zu einem flüchtigen Kuss am See, aber das hat überhaupt nichts Erotisches. Und dann beschließt Celko, zum Studium nach München zu gehen. Und das verändert diese Beziehung von jetzt auf gleich. Es bleibt das Ungleichgewicht zwischen den beiden bestehen. Und im Laufe seines Studiums und auch danach muss Celko sich fragen, welchen Preis ist er bereit zu zahlen für diese Beziehung und gegen seine Herkunft. Das Buch vereint für mich wirklich alles, was ein guter Roman braucht. Eine Familiengeschichte, einen Entwicklungs- und Gesellschaftsroman und eben jene Liebesgeschichte, in die ich mich verliebt habe. Für mich ein ganz großer Wurf.
Martin Kordisch, Jahre mit Martha, also die Empfehlung. Und dann müssen wir uns jetzt kurz fassen. Ein Bildband, Schargesheimer fotografiert Jazz. Da dachte ich, da muss man sich doch sofort ein paar Platten auflegen und einen schönen Abend machen mit dem Buch, oder?
perfekte Einleitung. Und ich war bis vor einer Woche noch Jazzmuffel und dann habe ich mir diesen Bildband gekauft, Tagesheimer fotografiert Jazz, eigentlich wegen der Fotos. Und seitdem läuft bei uns Jazz, denn dieser Bildband groovt, man hört die Musik regelrecht zwischen den Seiten. Der Kölner Jahrhundertkünstler Tagesheimer hat zwischen 1950, glaube ich, und 1970 Jazzmusiker, die größten der Weltgeschichte, fotografiert. Und da erschuf Porträts, finde ich, wie nur er das konnte, nämlich eindringlich lebensecht und wunderschön. Und da sind Josephine Baker dabei, Louis Armstrong, Duke Ellington und aber auch ganz überraschende Namen wie Katharina Valente. Das ist ein Coffee-Table-Book für Jazzliebhaber und solche wie mich, die es werden wollen.
Also der Abend ist gerettet. Tagesheimer fotografiert Jazz und die Platten dazu aufgelegt. Und dann ist einem schon nicht mehr langweilig. Mike Altweger, vielen, vielen Dank für diese Empfehlung und alles Gute für Sie.
Für Sie auch, danke.